meiner Seite auch guten Morgen. Ich freue mich arg über die Zeugnisse und danke für das Feedback, dass es euch, die dabei waren, gut gefallen hat. Bringt Grüße von Speyer mit. Herzliche Grüße von Speyer und nochmal danke, dass wir hier sein durften mit dem Team von der Lebensart. Macht den Werbeblock am Anfang. Ich habe schon gesehen, ihr habt Flyer von uns hinten. Also wenn ihr mehr von dieser Lebensart wissen wollt, da steht ein bisschen was drin. Ihr könnt auch gerne mal für eine Woche vorbeikommen und schauen. Und herzliche Einladung, ein Jahr oder zwei bei uns zu verbringen und dann wieder herzukommen und das hier dann umzusetzen, was ihr dort lernt. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, dass jemand aus eurem Umfeld, Familie, Arbeitskollege, Mitstudent, Mitschüler zu euch kommt und euch was erzählt aus seinem Leben und euch im Prinzip eine Notlage beschreibt oder ein Problem beschreibt, eine Situation, wo er sagt, ey, ich komme echt nicht weiter. Und ihr hört euch das an und ihr spürt, ich würde dem gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung wie. Alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre das, was er schon probiert hat. Wenn er krank ist, er war schon beim Arzt, aber die haben keine Ahnung, keine Diagnose, keine Medizin hilft ihm. Oder er hat Stress mit seiner Ehefrau oder Ehemann und du weißt, pff, was soll ich denn da sagen? Ich habe selber Stress mit meiner Ehefrau. Oder was auch immer. Und du sagst, ich habe keine Ahnung, was ich ihm jetzt sagen soll. Kennt ihr die Situation? Ich erzähle euch oder ich lese euch dazu eine Geschichte vor aus der Bibel. Und dann schauen wir uns das mal an. Und zwar, wenn ihr eine Bibel habt und mitlesen wollt, steht die in Matthäus 14, ab Vers 13 bis 21. Jesus fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr, und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er fing an, ihre Kranken zu heilen. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, Jesus, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schick doch die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus schaut sie an und erwidert, die brauchen nicht wegzugehen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Gebt doch ihr ihnen zu essen. Jesus, das steht nicht in der Bibel, aber im Prinzip, Jesus, wir haben hier gerade mal 5 Brote und 2 Fische. Jesus sagt zu ihm, bringt sie her. Und nachdem er angeordnet hatte, die Leute sollen sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern zurück. Und die Jünger verteilten sie an die Menge. Und alle aßen und wurden satt. Und am Schluss sammelte man auf, was übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Es hatten aber etwa 5000 Männer an der Mahlzeit teilgenommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Stellt euch die Situation vor. Jesus ist ein gefragter Mann, ist viel unterwegs. In der Situation vorher bekommt er mit, dass sein Cousin Johannes der Täufer getötet worden ist und er braucht gerade mal eine Auszeit. Und er setzt sich mit seinen Jüngern ins Boot und sagt, lass uns mal auf die andere Seite vom See Genezareth fahren, da ist ein ruhiger Ort, da können wir mal einen Tag oder zwei ausspannen. So, da Jesus ein gefragter Mann ist und immer im Blick ist, im Fokus ist, kriegen das die Leute mit. Und die denken, du entkommst uns nicht. Und sie laufen auf dem Landweg dorthin. Und wahrscheinlich sind sie durch viele Dörfer gekommen auf dem Weg und haben gesagt, hey, wir gehen zu Jesus. Und dann haben sich Leute angeschlossen. Wie auch immer, als Jesus dort ankommt, wird er schon erwartet. Von einer Menge von 5000 Männern plus Frauen und Kindern. Jetzt steigt er aus und allein da schon würde ich sagen, Plan hat nicht funktioniert, Plan B herausholen. Aber Jesus lässt sich von der Not der Menschen berühren und von der Hoffnung auf Hilfe, von der Sehnsucht nach Hilfe lässt er sich berühren und sagt, okay, Männer, Jungs, wir haben hier etwas zu tun. Und Jesus fängt an, die Kranken zu heilen, weil das wahrscheinlich der Hauptgrund war, warum die Leute gekommen sind, offensichtlich. Und jetzt sagt die Bibel nicht, wie lange das gedauert hat. Ich gehe aber davon aus, dass es eine lange Zeit war. Wenn ihr euch vorstellt, ich meine, heute Morgen habt ihr gesehen, wie viel vorne standen. Wir sind eine kleine Gruppe von, weiß ich, 100 Leuten, 120 Leuten, keine Ahnung. Und da standen 20 Leute vorne. Wenn bei 5000 Leuten nur 20% krank sind, dann sind das 1000 Leute. Das dauert. Wie auch immer, Jesus tut's. Und die Jünger sind die ganze Zeit dabei. Die schauen Jesus zu. Die schauen also zu, wie auf einmal ein Blinder wieder sehen kann. Die sehen, wie auf einmal ein Lahmer wieder laufen kann. Die sehen, wie ein Leprakranker rein wird. Die sehen, wie Rückenschmerzen verschwinden. Die sehen, wie Zahnschmerzen verschwinden. Vielleicht sehen sie auch Zähne nachwachsen. Keine Ahnung, ob das damals schon so war. Auf jeden Fall sehen sie ein Wunder nach dem anderen. Sie sind in dieser Atmosphäre, die geladen ist mit dem Übernatürlichen. Und jetzt sehen sie auf der anderen Seite, wie die Sonne untergeht. Und Petrus schaut auf seine Uhr und denkt, Jesus ist heute wieder voll im Run, der merkt überhaupt nicht, wie die Zeit verstreicht. Hey Jungs, wir sollten mal zu Jesus rübergehen und ihm darauf aufmerksam machen, dass es spät ist. Ist doch eine natürliche Sache. Vielleicht, ich will gar nicht so schlecht über die Jünger reden, die Jünger kriegen immer so einen auf den Deckel, dass sie nichts kapiert haben. Ich meine, das ist, ehrlich gesagt, entspricht es auch dem Herzen Jesu, weil sie sehen, hier sind 5000 Leute, die hocken den ganzen Tag in der Hitze und haben nichts zu essen und die denken ganz praktisch, die sagen, hey, die müssen noch heimlaufen. Das dauert, nachts in Israel sind die Straßenbeleuchtungen nicht so hell, das heißt, es ist dunkel. Da gibt es vielleicht auch wilde Tiere. Das heißt, wir sollten gucken, dass die bald wegkommen, damit es ihnen gut geht. Also das ist auch ein Ausdruck von Fürsorge und Liebe. Also tingeln sie rüber zu Jesus und sagen, hey Jesus, ich weiß, du bist beschäftigt und hast die Zeit vergessen, aber guck mal auf die Uhr. Es ist spät und die Leute haben Hunger. Wir sollten sie heimschicken, damit sie was zu essen kriegen. Und jetzt kommt der Satz, der mich bewegt hat, als ich die Geschichte vor ein paar Monaten gelesen habe, bin ich drüber gestolpert und der ist irgendwie tief in mich gefallen. Jesus schaut sie an und denkt kurz nach. So stelle ich mir das vor. Und sagt, wisst ihr was? Die müssen nicht heimgehen. Kümmert ihr euch drum. Versorgt ihr sie. Gebt ihr ihnen zu essen. Und jetzt stellt euch vor, wenn das Jesus zu euch sagt. Ich habe euch gerade die Situation beschrieben, dein Arbeitskollege, dein Nachbar, wer auch immer ist bei dir und erzählt dir eine Geschichte von einer großen Not und du würdest ihm gern helfen. Und du hast den Eindruck, dass Jesus zu dir sagt, löse mal das Problem. Kümmer du dich drum. Und jetzt kommt die natürliche Reaktion. Halt, 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 langsam, 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 langsam. Hast du kapiert, um was es geht? Hast du die Leute gesehen? Ich weiß, Jesus, du hast immer nur den einen vor den Augen. Du bist immer voll bei dem einen, für den du dich gerade kümmerst. Aber das sind 5000 eine. Oder mehr. Hast du das wahrgenommen? Und übrigens, wir haben 5 Brote und 2 Fische, die reichen nicht mal für uns 13. Wir haben schon darüber nachgedacht, dass 2 von uns den Fastentag heute machen. So what? Was meinst du damit, kümmert ihr euch drum? In den anderen Evangelien zieht einer die Geldbörse raus und sagt, das Geld wird nicht reichen. Selbst wenn wir jetzt losgehen und irgendwo so viel Brot herkriegen würden, es reicht nicht. Also was sollen wir machen? Was meinst du? Und ich glaube, dass Jesus genau diese Situation provoziert hat. Er will den Jüngern nämlich was beibringen. Die sind die ganze Zeit in einer übernatürlichen Situation. Die sehen, wie Jesus Wunder tut, Kranke heilt. Aber auf welcher Ebene sind sie stehen geblieben? Auf der natürlichen Ebene, wenn es ums Essen geht. Und Jesus sagt, pass auf, das, was ihr gerade gesehen habt, was ich an den Menschen tue, hat eine Relevanz für alle Lebensbereiche. Und deswegen gebt ihr ihnen zu essen. So, und dann sagt er, aber pass auf, ich helfe euch. Gebt mir mal die 5 Brote und die 2 Fische. Und dann nimmt er den Korb mit Essen und was macht er? Er nimmt ihn, schaut zum Himmel und segnet das ganze Essen. Mit dem Jesus schaut in den Himmel, was macht er? Und er zeigt den Jüngern dadurch etwas. Er sagt, richtet mal euren Blick weg von dem, was ihr habt, von dem, wer ihr seid, von dem, wo eure Möglichkeiten sind und schaut mal auf die Möglichkeiten Gottes. Weil das mache ich jetzt auch. Gott, Vater im Himmel, das habe ich. Und dann segnet er die Brote und die 2 Fische. Und was macht er jetzt? Hier, habt ihr sie wieder. Und jetzt verteilt sie. Was hat sich an der Ausgangssituation verändert? Sichtbar gar nichts. Und jetzt werden die Jünger zum Glaubenshelden für mich. Und zwar alle, nicht nur Petrus und Johannes, sondern auch Thomas, der Ungläubige, und auch Judas, der Verräter. Alle 12 werden jetzt zum Glaubenshelden, weil sie haben jetzt ihr Stückchen Brot, ne, so ein halbes Fladenbrot, so ein halbes Dönerbrot, haben sie jetzt in der Hand und schätze jetzt mal, das sind 50 Leute, das sind 50 Leute und jetzt geht's los. So, jeder hat so seine 50 vor sich und die 50 schauen jeden Einzelnen erwartungsvoll an. Und jetzt muss ein Thomas, zwei Schritte nach vorne, drei Schritte nach vorne, nimmt sein Brot, tut ein bisschen was abreißen, weil er denkt, vielleicht die ersten 10 haben dann zumindest ein bisschen und fängt an, das erste bisschen dem Ersten in die Hand zu drücken und sagen, sorry, dass so wenig ist, aber was passiert jetzt? Mich bewegt das. Weil was passiert jetzt? Er spürt, also so stelle ich mir das vor, er spürt, wie in seiner Hand das Brot nachwächst. Weil er reißt wieder was ab und gibt es dem Nächsten. Und dann guckt er dahin und sieht, das ist immer noch gleich groß. Versteht, was ich meine? Die haben nicht auf einmal einen riesen Korb in der Hand und verteilen aus der Fülle. Die haben immer noch ihr kleines Stückchen in der Hand und reißen Stück für Stück ab und stellen fest, das wird nicht weniger. Und ich kann mir vorstellen, beim nächsten, beim dritten, beim vierten sagen sie, das probiere ich aus und reißen die Hälfte ab. Und es funktioniert. Also, es funktioniert. Das ist das, was passiert. Und am Ende hocken alle da, streichen sich ihren Bauch. Und weil sie ja gute Menschen sind, sammeln sie auf, was übrig bleibt. Und sie haben 12 Körbe übrig. 12 Körbe. Ganz egal, wie groß die Körbe sind. Vorher waren es 5 Brote, 2 Fische, kann ich in einer Hand tragen. Und nachher stehen da 12 Körbe voll, mit Resten. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Ist eine klassische Geschichte, die man in der Kirche hört. Aber was hat das mit uns zu tun? Und was können wir davon lernen? Jesus fordert uns auf, der Not dieser Welt zu begegnen. Er sagt, helft ihr ihnen. Hilf du deinem Arbeitskollegen, hilf du deinem Freund, hilf du deinem Ehepartner, hilf du deinen Kindern, hilf du deinem Nachbar. Das ist deine Aufgabe. Du bist meine Hand, bist mein Fuß, bist mein Mund, mein Auge, mein Herz. Vor allem das. Gib du ihnen Lösung für ihre Probleme. So, und was ist unsere Reaktion? Vergiss es, Jesus, mit was soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und Jesus sagt, kein Problem. Was hast du denn? So, und dann guckst du, was du hast. Und das ist bei jedem was anders. Der eine hat Zeit, der andere hat Geld, der andere hat Mut, der andere hat keinen Mut. Aber du sagst am besten, weil das ist das Gesamtpaket, ich habe mich, hier bin ich, nimm mich. Und was tut Jesus? Er nimmt das, was du hast, deine Gaben, dein Herz, deine Sehnsucht, deine Hoffnung, deinen Wunsch und er hebt es zum Vater hoch und er sagt, guck mal, Papa, was kannst du draus machen? Oder anders gesprochen, er segnet dich. Jesus segnet dich mit dem, was er hat und was sein Vater im Himmel hat. Wir nennen das, oder ich würde das nennen, er füllt uns mit seinem Heiligen Geist. Er legt seine Möglichkeiten in mein Inneres. Wir haben gestern und vorgestern darüber gesprochen, dass wir glauben, dass wenn wir unser Leben Jesus geben, dass er uns erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Und wenn sein Geist in uns wohnt, dann wohnt die gesamte Fülle Gottes in uns, die gesamte Macht Gottes in uns. Dann wohnt alles, was Gott hat, in unserem Herzen. Die Kraft, die mit einem Wort die Welt in Existenz gerufen hat, wohnt in uns. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Das ist das, was Gott in uns legt, mit dem er uns segnet. Und jetzt auf einmal ändert sich die Situation komplett. Oder sagen wir mal, die Ausgangssituation ändert sich komplett. Das heißt, du bist immer noch die gleiche Person, wenn du in den Spiegel schaust. Du hast immer noch die gleichen Bedenken und hast immer noch die gleichen Begrenzungen, menschlich. Aber jetzt hat Gott seinen Segen draufgelegt. Und was ist jetzt deine Aufgabe? Jetzt musst du zum Glaubensheld, oder nicht musst, du musst gar nichts. Jetzt darfst du zum Glaubensheld werden, so wie die Jünger auch. Und wie wird man zum Glaubensheld? Indem man einen Schritt geht, den man vorher nicht gegangen ist. Die Stimme aus dem Background. Du wirst zum Glaubenshelden dadurch, dass du sagst, okay, Jesus, es fühlt sich immer noch gleich an, meine Kraft ist immer noch die gleiche, meine Möglichkeiten sehen immer noch gleich aus, aber weil ich weiß, du hast deine Hand draufgelegt, du hast deinen Segen auf mich gelegt, gehe ich jetzt mal und fange an, von meinem Brot ein Stückchen abzureißen und mal weiterzugeben und mal gucken, was passiert. Und ihr habt es ja erzählt, ihr habt es gestern versucht. Ihr habt versucht, von dem, was ihr habt, auf der Straße mal ein bisschen abzureißen und weiterzugeben. Und ihr seid zu Glaubenshelden geworden. Weil ihr habt eure Angst, Menschen anzusprechen, überwunden. Ihr habt überwunden das weiß nicht, ob das was wird, ob das klappt, ich weiß nicht, was sie denken, wie auch immer. Ihr habt es überwunden, habt es einfach getan. Ihr seid Helden. Ihr seid Glaubenshelden. Weil der Punkt ist, nochmal, das Brot in der Hand der Jünger war immer noch das gleiche Brot. Das Brot in Stücke zu reißen und weiterzugeben, ist immer noch eine natürliche Aktion. Das haben die 100.000 Mal gemacht in ihrem Leben. Das weiterzugeben ist auch eine natürliche Sache. Aber was hat sich geändert? Auf einmal passiert etwas, was sie nicht kontrollieren können, was sie nicht beeinflussen können. Nämlich das, was sie weitergeben, vermehrt sich auf einmal. Hat auf einmal eine Power, eine Kraft, die es vorher offensichtlich nicht hat. Wie viel Einfluss hatten die Jünger da drauf? Gar keinen. Es hängt nämlich nicht von ihnen ab. Das heißt, auf was will ich hinaus? Wenn du anfängst, zum Beispiel Menschen auf der Straße anzusprechen, die dir auffallen, oder deinem Arbeitskollegen zu sagen, weißt du, ich habe auch keine Lösung, aber ich kenne jemanden, der eine Lösung hat. Und wenn du möchtest, würde ich ihn gern bitten, dass er dir hilft. Damit bist du raus aus der Geschichte. Weil du bist nicht der Heiler, du bist nicht der Lösungsbringer, du bist nicht derjenige, der den Streit schlichtet, sondern du bist der, der die Tür öffnet für den Heiler, für den Löser, für den Erlöser und für den Streitschlichter. Du bist nur das Gefäß, was einfach sagt, okay, ich bin der Mittler. Ne? Priestertum, das allgemeine Priestertum hat Luther uns genannt. Priester ist ein Vermittler des Göttlichen. Und wir sind Priester für diese Welt. Und wir setzen das jetzt frei. Und das Ergebnis, was jetzt passiert, liegt nicht in unserer Hand. Und deswegen sind wir auch nicht dafür verantwortlich, nachher, ich sage es jetzt mal krass, gerade zu stehen und zu diskutieren, ja, aber es ist doch nichts passiert. Dann muss ich nicht anfangen, Gott verteidigen oder mich zu verteidigen. Also ich mache es zumindest nicht. Weil das, was Gott mir gegeben hat, ist gesegnet. Und das Ergebnis liegt in seiner Hand. Ja, strecken wir uns aus nach mehr, strecken wir uns aus nach mehr Heiligen Geist, nach mehr Gegenwart in meinem Leben, damit ich noch ein besseres Gefäß werde und noch mehr Kraft fließt. Natürlich, das machen wir. Und ja, wir sind noch nicht am Ende. Und ja, das Ziel ist, dass jeder geheilt wird, für den ich bete. Das ist das Ziel. Da möchte ich hinkommen. Und dann strecke ich mich aus. Und ich werde viel Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen und sagen, Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von deinem Segen. Ich will, dass du meine Gaben oder das, was ich habe, noch mehr segnest, damit wirklich die Power drauf ist, dass Menschen wirklich sofort spüren, da ist jetzt was anderes. Aber solange, oder das mache ich, aber parallel fange ich an, das, was ich habe, zu verteilen. Und ich glaube, dass im Tun sich das Wunder vollzieht. Ich gebe euch eine mathematische Gleichung für alle, die mathematisch denken. Wenn du für niemanden betest, werden wie viele Menschen geheilt? Ist gleich null. So, für je mehr Menschen du betest, desto mehr Menschen werden geheilt werden. Einfache Rechnung, versteht jeder. Willst du also erleben, dass Menschen geheilt werden? Willst du erleben, dass Menschen ermutigt werden in deiner Gegenwart? Willst du erleben, dass sich Probleme lösen in deinem Umfeld? Fang an, Gebet anzubieten. Fang an, den Heiligen Geist einzuladen, reinzubringen, das Übernatürliche reinzubringen, Gott reinzubringen. Und du wirst potenziell und mathematisch erleben, dass du mehr Wunder erlebst wie vorher. Eine einfache Logik. Hilft mir extrem, weil die Gleichung heißt nicht, ein Gebet, eine Heilung. Die Logik heißt, viel Gebet, x Heilungen. Viel Gebet, x Ermutigung. Viel Gebet, x Lösungen. Und das x hängt von Gott ab. Und von meiner Fähigkeit, diesen Kanal darzustellen und die Fähigkeit, ja, vielleicht auch auf Gott zu hören, um das Richtige freizusetzen. Wie auch immer, ich weiß, wir sind alle im Prozess. Es wäre eine andere Predigt. Ich möchte euch erstmal ermutigen, anzufangen, das, was du hast, Gott hinzuhalten und zu segnen. Weil Jesus, ich fasse nochmal zusammen, Jesus möchte, dass wir das, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen, ihm hinhalten. Mit aller Gebrechlichkeit, mit aller Begrenzung und sagen, das ist das, was ich habe. Das ist der Mut, den ich habe. Das ist die Zeit, die ich habe. Das ist die Kraft, die Ideen, die ich habe. Hier hast du sie. Und der zweite Schritt ist, dass Jesus es nimmt, es segnet und mir zurückgibt. Und der dritte Schritt ist, in diesem Vertrauen, dass diese Kraft Gottes jetzt in mir ist, gehe ich und verteile es an die Menschen, die in meinem Umfeld sind. Und wisst ihr was? Das verändert mein Umfeld. Amen. Ich würde vielleicht gerade zum Abschluss, wer das möchte, und sagt, ja, ich möchte da mehr erleben, dass ihr, wenn ihr wollt, aufsteht und ich einfach noch euch segne damit, dass ihr einfach die Erfahrung macht, dass das, was ihr anbietet, Gott anbietet, dass es sich vermehrt. Beim Austeilen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jeden von uns, mich eingeschlossen, jeden von uns, so wie wir sind, nimmst und dass du dich über alles freust, was wir dir bieten und anbieten. Und ich segne jetzt jeden von uns in deinem Namen, Jesus, dass das, was wir dir anbieten, dass du es nimmst, dass du es vor den Thron Gottes legst, zum Vater bringst, und dass du segnest, dass es dieses Potenzial bekommt, die Welt zu verändern. Und wir nehmen es von dir zurück. Und ich segne jeden von uns mit Mut, und mit Zuversicht und mit der Liebe Gottes zu den Menschen, dass wir anfangen, das, was wir haben, und wenn es so klein aussieht, dass wir anfangen, es zu verteilen. Und ich segne euch damit, dass ihr den Mut habt, es auszuteilen. Durch Worte, durch Gebete, durch Liebe. Und dass ihr erleben werdet, dass sich in eurem Umfeld Dinge übernatürlich verändern, dass ihr Wunder erlebt, dass Lösungen in Situationen kommen, die ihr euch nicht vorstellen konntet. Damit segne ich euch in Jesu Namen.